Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Die Aufarbeitung der Silvesternacht läuft über mehrere Kanäle. Jetzt hatte die regierende Bürgermeisterin Giffey zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt geladen. Mit 30 Teilnehmern aus Politik und Behörden, aber auch mit Praktikern aus der Jugendarbeit. Zu den Ergebnissen des Treffens unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller.
Manche Teilnehmer waren durchaus mit Bedenken in dieses Treffen reingegangen. Wird das wirklich etwas bringen? Kasim Erdogan vom Beirat für Familienfragen hat schon einige Politgipfel erlebt, von denen am Ende viele 100 Seiten Papier blieben, aber nichts Greifbares. Diese Sorge hat er diesmal nicht.
Veränderung, zusammenbringen, das kann nur erreicht werden, wenn wir eine Mannschaft bilden und die Bälle in die gleiche Richtung spielen. Und das haben wir heute gemeinsam erreicht.
2,5 Stunden lang saß die Runde zusammen, um sich mit den tiefergehenden Problemen der Silvesternacht auseinanderzusetzen, wie die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte.
Dieser Gipfel ist der Beginn eines Arbeitsprozesses. Dieser Gipfel ist der Beginn einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt.
Nach dem Auftakt heute, wo alle erstmal ihre Sicht der Dinge darstellen durften, soll es jetzt auf Arbeitsebene konkreter werden. Es soll um verbesserte Elternarbeit gehen, gestärkte Sozialarbeit in den Schulen und auf der Straße. Es sollen mehr Orte für präventive Arbeit und Begegnungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Angebote in Sportvereinen. Grenzüberschreitungen sollen ganz früh unterbunden werden. Es sei nicht okay, wenn Grundschulkinder andere als Hurensohn bezeichnen, so Giffey. Gerade die ganz jungen Teilnehmer des Gipfels, wie Philipp Hose Richter vom Streetworker-Projekt Gangway, fühlten sich gehört.
Ich finde es auch schön, dass einfach mal mit uns geredet wird, anstatt über uns. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
Gute Modellprojekte in der Sozialarbeit sollen verstetigt werden, hieß es nach dem Gipfel. Neue Projekte geschaffen, wo sie gebraucht werden. Giffey stellte dafür eine mehrstellige Millionensumme in Aussicht. Wie viel nötig ist, sollen die Gespräche auf Arbeitsebene klären. Thülay Beimann, Schulsozialarbeiterin in Berlin-Kreuzberg, sieht gute Ansätze und guten Willen, aber sagt sie, Berlins Mühlen mahlen meist langsam. Und dann ist da ja auch noch die Wahl am 12. Februar. Bleibt die Politik dran? Tun wir, verspricht die regierende Bürgermeisterin. Berlin habe ein großes Entlastungspaket für die Energiekrise geschnürt, da könne die Stadt auch ein Paket für die Jugend schnüren. Das sei auch Krisenbewältigung. Sozialarbeiterin Elvira Behrendt lieferte ein Versprechen ab und vielleicht auch eine kleine Drohung.
Dass wir genau hingucken werden, dass das auch wirklich weitergeht und dass es nicht wieder in den Ressortrangeleien verschiedener Verwaltungen versackt.
Am 22. Februar soll es einen weiteren Gipfel geben, dann mit konkret ausgearbeiteten Ideen und Zahlen, was das Ganze kostet. Im März, so Giffey, solle der Senat dann Beschlüsse fassen.
Sabine Müller über den Gipfel gegen Jugendgewalt im Roten Rathaus. Cottbus hat schon vor Monaten die weiße Fahne gehisst. Die Stadt kann keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Lange Zeit wurden mehr Menschen aufgenommen als vorgesehen. Jetzt stößt die Stadt an Grenzen, die Menschen bei der Integration zu unterstützen. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat mal in Schulen nachgefragt.
Pause in der Schmelwitzer Oberschule. Von den gut 270 Schülern sind 30% Migranten. 20 Schüler sprechen gar kein Deutsch, so Schulleiter Tobias Karl. Seine Lehrkräfte, die Hälfte sind Seiteneinsteiger, müssen den Spagat schaffen, sie alle zu unterrichten. Wer nichts versteht, schalte ab oder entwickle Frust.
Also derzeit ist der Fokus darauf, dass wir Lehrkräfte brauchen, die Arabisch-Persisch sprechen können. Andernfalls natürlich auch Streetworker. Wir brauchen einfach mehr Personal.
Schon jetzt würden Schüler aus dem Unterricht genommen und Deutsch mit ihnen gepaukt, damit sie irgendwie den Anschluss schaffen. Die Klassen seien so voll, dass die Situation dicht an der Grenze des Leistbaren ist.
Wir wollen ja eigentlich die Kinder, die Schüler, die hierher kommen, die hier in der Schule sind, das ist eigentlich das oberste Ziel eines jeden Schulleiters, diese Schüler fit zu machen für den Arbeitsmarkt, damit die halt später einen vernünftigen Beruf lernen können, um halt der deutschen Wirtschaft irgendwo helfen zu können.
Von dieser Grenze spricht auch die Integrationsbeauftragte der Stadt, Stefanie Kaiguse-Schurmann. Es seien viele Familien mit Kindern nach Cottbus gezogen, aber es gäbe nicht mehr Schulen. Genauso sehe es bei den Ärzten aus.
Wir bekommen Kinder nicht mehr bei Kinderärzten unter. Wir schaffen das nicht Hausärzte für bestimmte, vor allen Dingen auch migrantische Familien zu finden. Das ist natürlich desolat.
Morgen startet eine Notsprechstunde für Eltern, die keinen Kinderarzt gefunden haben. Eins der vielen Pflaster, die Stadt klebt, doch damit komme man nicht weiter.
Also wir brauchen eine ganz explizite Bildungsinitiative, sonst produzieren wir herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligungen, Größenordnungen und das können wir uns überhaupt gar nicht leisten, weder im Strukturwandel noch überhaupt.
Cottbus hat viel geleistet, doch im Gesundheitswesen und in den Schulen können keine Menschen mehr integriert werden, so Oberbürgermeister Tobias Schick. Es fehle an Platz und Personal, so die Forderung nach mehr Geld an Land und Bund.
Auch sehr verlässlich. Uns hilft nicht eine Ad-hoc-Entscheidung für ein paar Monate, das ist eine Langzeitaufgabe.
Sagt der Cottbusser OB Tobias Schick. Iris Wussmann hat mit ihm gesprochen. Immer mehr Corona-bedingte Beschränkungen fallen. Am 2. Februar zum Beispiel endet die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg. Was leider nicht wegfällt, sind Long-Covid-Erkrankte. Jetzt hat der Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam mit Expertinnen und Experten darüber diskutiert. Mehr von unserer landespolitischen Reporterin Amelie Ernst.
8, 3, 9, 6.
8, 3, 9, 6.
Das Gedächtnis ist das, was Dieter Köhler seit seiner Covid-Erkrankung vor gut 2 Monaten am meisten Probleme macht. Wörter finden, Zahlenreihen wiederholen, das trainiert der 70-Jährige jetzt in der neurologischen Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten. Genaue Zahlen, wie viele Menschen deutschlandweit von Long-Covid betroffen sind, gäbe es bisher nicht, berichtet Tobias Müller, Chefarzt der Klinik für Neurologie in Neuruppin, im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags. Mehrere 100.000 Patienten dürften es sein. Dafür wisse man inzwischen einiges über die Symptome.
Also nicht klar denken zu können, Denkabläufe sind langsamer, Wörter werden nicht in der gewohnten Geschwindigkeit gefunden, Geschmacksstörung auch und dann diese Fatigue, also das Erschöpfungssyndrom.
Immerhin hat Rentner Dieter Köhler nur 2 Monate nach seiner Erkrankung einen Reha-Platz bekommen. Doch das sei eher die Ausnahme, sagt Jördis Frommhold, die Leiterin des neu gegründeten Long-Covid-Instituts in Rostock.
Wir sehen häufig Patienten, die mitunter monatelang, 6 Monate, 8 Monate, ohne irgendwelche anderen Anhaltspunkte, ohne Möglichkeiten der ambulanten Therapie verbleiben und irgendwann dann einer stationären Reha zugewiesen werden. Aber wir haben einfach eine sehr große Zeitspanne, wo nicht viel passiert.
Dabei müsse auch die Gesellschaft ein Interesse daran haben, die Betroffenen schnell zu behandeln und zurück in ihr altes Leben zu bringen, so Frommhold.
Häufig haben wir es mit jungen Menschen zu tun, die diese Symptome bemerken, die auch noch arbeitsfähig und vor allem arbeitswillig sind. Und das Problem entsteht eben dadurch, dass wir zum Teil lange Zeit dann Arbeitsunfähigkeiten haben und auch wo wir ja durchaus überall einen Fachkräftemangel haben, ist es entscheidend, dass wir diese Menschen wieder ins Berufsleben integrieren.
Doch bis zur richtigen Diagnose kann es ein langer Weg sein, auch in Brandenburg. Nur 2 spezielle Long-Covid-Ambulanzen gibt es hier in Treuenbrietzen und in Neuruppin. Dazu die Charité in Berlin. Hier sollte die Politik nachsteuern, meint Martin Spielhagen, der Geschäftsführer der neurologischen Fachkliniken in Beelitz.
Wir haben sehr viele Anfragen in der Post-Covid-Ambulanz, die wir nicht adäquat unterbringen, während die fachärztliche Versorgung im Land ja gesichert ist.
Auch das verzögert die richtige Behandlung und die Überweisung in die passende Reha-Klinik. In dem Bereich wiederum ist Brandenburg insgesamt gut aufgestellt. Auch viele Long-Covid-Patienten aus anderen Bundesländern würden hier behandelt, sagt Christine Walsch, die Verwaltungsdirektorin der GLG-Fachklinik Wolletsee.
Wir stellen uns diese Herausforderung, aber wir müssen auch über bestimmte Dinge reden, zum Beispiel über die Finanzierung. Wir brauchen einfach für die Versorgung dieser Patienten auch in allen Versorgungsbereichen eine gute Ausstattung an medizinisch-fachlichem Personal.
In einer der nächsten Sitzungen will der Gesundheitsausschuss dann darüber beraten, wo genau nachgesteuert werden kann.
Amelie Ernst über Long-Covid in Brandenburg. Über Jahrzehnte haben sowjetische Kampfjets Bomben auf den Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide geworfen. Anfang der 90er Jahre wollte die Bundeswehr das Gelände weiter für Schießübungen nutzen. Dagegen gab es heftige Proteste. 2009 kam das Aus für das Bombodrom im Nordwesten Brandenburgs. Seitdem läuft die Kampfmittelräumung. Mit Erfolg. Der südliche Teil der Heide ist jetzt frei begehbar. Von dort RBB-Reporter Björn Hase-Wendt.
Die Schranken wurden abgebaut, Hinweisschilder versetzt. Jetzt können die Besucher den südlichen Teil des einstigen Bombodroms auch abseits der bisherigen Wanderwege erkunden, freut sich Ostprignitz-Ruppins Vizelandrat Werner Nüse.
Also der Slogan, die Heide muss frei sein, haben wir jetzt endlich auch, sagen wir mal, wirklich flächig auch mit einem Stück erfüllt, mit ungefähr 10% der Fläche.
Heißt gut 1000 Hektar im Süden der Kyritz-Ruppiner Heide zwischen Rossow, Pfalzheim und Neuglienicke wurden aus dem Sperrgebiet herausgelöst. So groß wie gut 1300 Fußballfelder. Nach Ansicht der Kampfmittelexperten gibt es dort keine größere Gefahr für die Besucher aufgrund von Bomben, erklärt Matthias Wittmoser vom Amt für öffentliche Sicherheit im Landkreis.
Also wurde sehr viel untersucht, inwieweit die Sicherheitslage das zulässt. Und am Ende war dann eine Entscheidung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass man die Fläche freigeben kann.
Die Heide kann somit ein weiteres Stück zivil genutzt werden, nachdem sie über 40 Jahre lang als Bombenabwurfplatz diente. Bei den Besuchern kommt das an, weiß Olaf Woll vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land.
Weil eben natürlich die Dinge wie Wandern, wie Laufen, wie Pilze suchen, sich einfach in der Natur frei zu bewegen, jetzt wirklich frei auf diesem Gebiet ist.
Aber die Gefahr in der Küritz-Ruppiner Heide ist nicht gebannt. Gut 11.000 Hektar nördlich des Aussichtsturms bleiben absolutes Sperrgebiet. Unmengen von Bomben und Munition werden dort vermutet und es wird mit 200 Experten gezielt nach Streuwaffen gesucht, sagt Rainer Entrup vom Bundesforstbetrieb Westbrandenburg.
Es gibt ein sogenanntes Oslo-Abkommen, da haben also verschiedenste Staaten auf der Welt sich zusammen geeinigt zu sagen, solche Munition nicht zu verwenden, nicht zu produzieren, auch nicht zu haben, weder im Keller noch auf dem Dachboden. Und damit heißt es, die ist zu beseitigen. Und genau das tun wir hier.
Die Streuwaffensuche wird noch bis mindestens Ende 2025 dauern. Aber auch dann wird die Heide wohl vorerst nicht weiter geöffnet. Denn die komplette Beräumung ist zu aufwendig und zu teuer.
Björn Hasewendt informierte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.